Sie haben, Lamia Kador, ein viel beachtetes Buch mit dem Titel Zum Töten bereit, warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen, geschrieben. Sie sind seit einigen Jahren sehr präsent in der Öffentlichkeit, gern gesehener Gast bei Diskussionen und bei Lesungen, als Vermittlerin zwischen den Religionen und Kulturen, als Verfechterin eines modernen deutschen Islam. Sie gelten als Pionierin der islamischen Religionspädagogik. Hätten Sie vor ein paar Jahren gedacht, dass Sie mal so eine Missionarin für ein friedliches Miteinander sein würden und so eine Medienöffentlichkeit bekommen?
Nein, überhaupt nicht. Sowas kann man ja auch nicht planen. Also nein, ich habe damit nicht gerechnet. Das war auch wirklich nicht, von mir jedenfalls nicht fokussiert, dass ich das machen möchte. Was ich früh in meinem Leben festgestellt habe, ist schon, dass ich immer so das Gefühl hatte, ja, diese Brückenbauer-Funktion einzunehmen und zwischen Eltern und der Öffentlichkeit oder der Gesellschaft zu vermitteln, Übersetzungsarbeiten für meine Eltern zum Teil manchmal leisten zu müssen. Damit wächst, glaube ich, jedes Kind in der zweiten Generation auf. Aber dass ich, weiß ich nicht, dass ich jemals damit auch noch öffentlich werde oder so. Damit rechnet man nicht. Schon gar nicht, wenn man Islamwissenschaftler ist. Da hat man immer gedacht, man beschäftigt sich mit schönen Sachen rund um Tausend und eine Nacht. Aber nicht mit Salafismus und nicht mit radikalisierten Jugendlichen und nicht damit, ständig den Menschen zu erklären, was der Islam eigentlich ist. Denn es gibt den Islam ja nicht. Und jetzt den Menschen zu erklären, wie eigentlich unser Zusammenleben besser funktionieren könnte.
Das ist das Stichwort. Dann bevor wir auf das aktuelle Buch eingehen wollen, erst nochmal der Blick auf die deutsche Gesellschaft insgesamt. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung besagt, dass die Mehrzahl der Menschen in Deutschland in Bezug auf den Islam zu weitaus stärkeren negativen Stereotypen und Feindbildern neigt als bei anderen Religionen. Und das, obwohl Deutschland seit vielen Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist und Muslime seit vielen Jahrzehnten hier leben. Was läuft da falsch?
Da schauen Sie, was in den letzten Jahren an Büchern, an Monografien auf den Markt geworden ist zum Thema Islam. Es fing in den 70er, 80er, 90er Jahren an mit Nicht ohne meine Tochter. Und ich glaube, wir haben immer noch nicht ganz den Höhepunkt erreicht, oder zumindest ist er gerade der Höhepunkt, vermutlich, vielleicht auch nicht, in dem Bücher auf den Markt kommen, die Mohammed als Kinderschänder und als Staatsmann darstellen, der überhaupt wenig Menschliches hat, der psychisch krank ist, oder muslimische Männer per se alle zu Sodomisten erklären, hatten wir auch schon alles. Es sind Dinge, die bleiben haften, tatsächlich. Also wenn man lange genug mit Dreck wirft, wie man so schön sagt, bleibt auch ein bisschen was dran haften. Und der Islam hat ein Imageproblem. Und natürlich muss man bestimmte Missstände auch ansprechen und auch kritisieren. Ich bin die Erste, die das tut und bin auch empfänglich dafür. Ich habe ein Problem damit, wenn man verallgemeinert und das auf alle Muslime in Deutschland, auf alle Kopftuchträger und auf alle Bartträger versucht zu projizieren. Das darf eben nicht geschehen. Aber das geschieht im Moment ganz stark. Also ich erlebe das tagtäglich, wenn ich mal ein bisschen öffentlicher wieder bin oder Fernsehauftritte habe, dass ich dann Dutzende von E-Mails bekomme, in denen ich aufgefordert werde, dieses Land zu verlassen, in dem mir gesagt wird, nehmen Sie Ihren blöden Koran und verschwinden Sie, nehmen Sie Ihr Kopftuch. Also die üblichen Klischees, und zwar reflexartig. Obwohl ich ja eigentlich keinem einzigen dieser Vorurteile entspreche. Ja, ich bin keine unterdrückte Frau, ich darf arbeiten gehen, ich habe keinen Mann, der ständig hinterherruft, wo bist du, was machst du? Ja, aber trotzdem erlebe ich das. Und das zeigt ja schon, dass dieser Grad oder ja die Schwelle der Islamfeindlichkeit, dieser Grad an Islamfeindlichkeit, schon eigentlich Islamhass ist, dass er sich an Leuten wie mir äußert und zeigt. Das finde ich sehr erschreckend, weil das bedeutet ja, dass Menschen, die tatsächlich ein Kopftuch tragen, was erleben die denn dann, wenn ich schon sowas erlebe?
Und kurioserweise steht das Negativbild des Islams im Widerspruch zu der Tatsache, dass, das ist eben auch in dieser Studie gewesen, dass die überragende Mehrheit der Befragten Religionstoleranz im Allgemeinen begrüßt und eine religiöse Vielfalt im eigenen Umfeld auch wünscht.
Das stimmt, ja.
Wie ist das zu verstehen?
Naja, das ist halt leider das, was Vorurteile und Ressentiments ja immer darstellen. Es sind eben Ressentiments. Das ist nicht die Wirklichkeit und nicht die Realität. Wir kennen das ja auch vergleichbar zum Antisemitismus. Da werden Juden und jüdischen Mitmenschen ja alles Mögliche angehaftet und unterstellt und die Weltverschwörung, sie hätten viel Geld und Kapital und so weiter. Und davon stimmt in der Regel eigentlich auch nichts. Und trotzdem werden diese Ressentiments aufrechterhalten und sie werden auch weitergetragen. Man braucht halt ein bestimmtes Feindbild. Im Moment, auch schon ziemlich lange, hält sich eben das Feindbild Islam und es wird sich auch eine Zeit lang halten. Ich glaube, wir Deutschen, wenn ich das mal so sagen darf, wir brauchen das, weil wir vielleicht selber auch in unserer eigenen Identität, in der deutschen Identität, ja vielleicht zu schwach sind, eigentlich zu erklären, was ist denn unsere deutsche Identität? Vielleicht haben wir auch Angst, die zu äußern, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht kennen wir sie auch gar nicht, manchmal kennen wir sie scheinbar gar nicht. Und dann kommt natürlich jemand, der sagt, ich bin Muslim und ich bin das ganz selbstbewusst und ich bin auch Deutscher und ich finde das Grundgesetz ganz gut, so wie es ist. Das irritiert einen. Vielleicht macht das einem auch Angst.
Islamhass, haben Sie es gerade genannt. Wann hat der angefangen?
Ich glaube, Ressentiments gab es schon immer, antimuslimische Ressentiments. Die gab es schon im 16. Jahrhundert. Denken Sie an Martin Luther. Der war ja nicht nur bekannt zum Teil für seine antisemitischen Positionen, der hatte auch antimuslimische Ressentiments. Das äußerte sich zum Beispiel darin, dass er den Korandruck ja quasi in Auftrag gegeben hat und empfahl und dafür sorgte, dass der Koran tatsächlich an ganz viele Haushalte verteilt worden ist, aber damit er vor diesem furchtbaren Werk warnen könnte. Es ging also darum, den Menschen zu erklären, guckt mal, wie schlimm dieser Koran ist. Ja, kurioserweise war es so. Und das heißt, diese islamfeindlichen Ressentiments, die ziehen sich eben bis heute durch und haben, ich glaube, seit dem 11. September dann deutlich zugenommen. Also ich würde von diesem neueren Islam-Hass ja seit 2001 sprechen. Und ich glaube auch, wir haben noch nicht ganz den Höhepunkt erreicht.
Aber dass er auch so offen verbalisiert wird, das ist zum Teil auch in der Öffentlichkeit ja eine neue Qualität.
Ja, wobei ich würde sagen, also seit 2007, 2008 erlebt man das immer häufiger. Da fingen vor allen Dingen große Medienvertreter an, das zu machen. Denken Sie an unterschiedliche Magazine, die dann im Titel hatten, die schleichende Islamisierung Deutschlands. War einer dieser berühmten Titel, andere Titel war der Koran, das mächtigste Buch der Welt und immer schwarze Cover mit merkwürdigen Vordergründen, wo eine Frau sehr gedemütigt in ihrer Haltung da erscheint beispielsweise. Solche Cover haben sie bis jetzt immer noch zum Teil. Das sind Dinge, wo man auch Medienvertreter vielleicht ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen muss, denn die tragen natürlich auch eine gewisse Verantwortung für dieses Klima hier in diesem Land, auch wenn ihnen das noch nicht so bewusst ist, es ist aber so. Aber auch Äußerungen von Politikern, die ich ganz häufig ganz stark an der Grenze zum Populismus sehe. Nochmal, es ist wichtig, dass wir Missstände ansprechen. Ich bin nicht so empfindlich. Klar, muss auch manchmal Provozierendes gesagt werden dürfen. Aber ich glaube, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass das nicht in einem meinungsleeren Raum geschieht, ja, sondern unsere Gesellschaft hat schon eine Prägung. Es gibt da ohnehin schon latent Vorurteile. Und wenn wir die dann auch noch bedienen, indem wir jetzt nach Ausweisung von muslimischen Straftätern, nach Verbannung der Burka, nach Kopftuchverbot schreien, dann wird es noch schlimmer. Also es wird unser Zusammenleben nicht fördern, sondern eher erschweren.
Das haben ja in der Vergangenheit Verbote oftmals gezeigt.
In der Tat.
Und in diese Atmosphäre fällt die Diskussion um die Integration von Flüchtlingen, da ja viele der Flüchtlinge, die in diesem Jahr nach Deutschland gekommen sind, Muslime sind. Ist das Populismus und Stimmenfang im islamfeindlichen Lager, wenn Politiker wie CDU-Landeschefin von Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, forderte, Flüchtlinge hätten sich hier anzupassen? Oder ist das eine Äußerung mit berechtigtem Interesse?
Natürlich müssen sich Flüchtlinge anpassen. Jeder Mensch, der irgendwohin auswandert, ob er nur fliehen musste, also gehen musste, oder ob er freiwillig einwandert, er muss irgendwie damit auskommen, er muss schauen, dass er sich hier zurechtfindet. Das ist ja selbstverständlich. Und dazu gehört, aus meiner Sicht, das Erlernen der deutschen Sprache, dazu gehört, sich halbwegs mit dieser Kultur vertraut zu machen, dazu gehört, sich mit den Werten möglicherweise, die hier vertreten werden, auseinanderzusetzen und natürlich das Grundgesetz zu achten und zu respektieren. Alles Weitere können wir nicht wirklich verlangen, wie ich finde. Ja? Deshalb ist die Äußerung von Frau Klöckner auf den ersten Blick natürlich berechtigt. Natürlich müssen sie sich anpassen. Das bedeutet aber nicht, dass sie deshalb ihre eigene Identität aufgeben müssen. Dass sie deshalb das Syrische, das Afghanische, das Pakistanische, das was weiß ich was aufgeben müssen. Man kann sehr wohl auch beides sein. Identität bedeutet ja nicht, nur ein nationales Merkmal zu haben. Man darf auch Deutsch-Syrer sein, man darf auch Deutsch-Türke sein, man darf auch Französisch-Türkisch sein oder wie auch immer und trotzdem zeitgleich hier in Deutschland leben. Das sind aber Identitäten, die wir so, man nennt die hybride Identitäten, die wir so scheinbar nicht anerkennen. Solche Lebensentwürfe sind uns immer noch fremd als Deutsche. Ja, wir erwarten immer noch, dass sie sich eben anpassen im Sinne eines sich völlig aufgeben und richtig deutsch werden. Was auch immer richtig deutsch ist, das erklärt einem ja auch keiner. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Und solche Aussagen von Frau Klöckner beispielsweise, die führen auf den zweiten Blick und beim zweiten Lesen dann zu Bauchkrummeln, weil man nicht so genau weiß, wie meint die das denn jetzt? Meint sie Assimilation, völlige Aufgabe? Oder meint sie wirklich, naja, ein bisschen annähern? Das gehört eben dazu.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, befördert haben diese Islamfeindlichkeit in Deutschland sicherlich auch die Berichte über die Terrormilizen, über Boko Haram, El-Shabaab, über den Islamischen Staat. Sie alle geben ja vor, im Sinne des Islams zu agieren. Aber wie viel Islam ist denn da überhaupt dabei?
Es wäre falsch zu sagen, sie hätte mit dem Islam nichts zu tun. Ich glaube, auch wenn Muslime das behaupten, ist das eine Schutzbehauptung. Es ist auch sehr schmerzvoll für Muslime, mit dabei zuzusehen, wie gerade unsere Religion zerlegt wird. Denn nichts anderes wird gerade getan von diesen Terrormilizen. Eine andere Sache ist natürlich, haben die etwas mit dem Islam zu tun. Spätestens dann, wenn man sagt, wir berufen uns auf irgendwelche alten Quellen. Und ich will gar nicht außer Acht lassen, dass es nicht tatsächlich Quellen gibt, aus denen hervorgeht, dass Mohammed eben auch Kriege geführt hat und tatsächlich Gewalt angewendet hat. Ja, aber das ist 1400 Jahre her. Und die Frage ist das heute 1:1 übertragbar? Die meisten muslimischen Theologen würden sagen, nein. Selbst die klassisch fundamentalistischen Theologen würden sagen, nein. Nur die, die tatsächlich Gewalt befürworten und ein so enges Weltbild haben, ja, die würden in der Tat dann Gewalt bejahen. Aber die machen einen winzig kleinen Bruchteil der islamischen Theologie und der Theologen aus. Aber das führt trotzdem dazu, dass man den Islam und die Muslime dafür verantwortlich machen. Das ist immer sehr schwierig, weil auch von mir beispielsweise immer wieder erwartet wird, ich muss mich jetzt dazu verhalten, aber ich kann mich ja nur genauso verhalten wie jeder anders und klar denkende Mensch auf dieser Welt, dass ich das ganz furchtbar finde, wenn Gewalt im Namen einer Religion überhaupt ausgeübt wird, egal ob im Namen einer Religion oder sonst wie an unschuldigen Menschen. Das kann man auch als Muslim nicht gut finden. Und eine Zwangsislamisierung kann ich erst recht nicht gut finden, weil auch der Koran sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben, aber solche Verse werden eben bewusst ausgeblendet. Deshalb tun sich ja so viele Muslime damit schwer, vielleicht da auch passende Worte zu finden. Es ist auch unheimlich schwer.
Das ist es. Es werden immer kleine Bruchteile herausgenommen und ich denke mal, viele Leute kennen gar nicht das große Ganze. Viele Leute in Deutschland.
Es ist schon sehr bezeichnend, dass Islamhasser auf der einen Seite, aber auch Islamisten, gewaltbereite Islamisten auf der anderen Seite, exakt die gleichen Verse aus dem Koran nehmen, um zu belegen, also die einen wollen belegen, wie schlimm der Islam ist, die anderen wollen belegen, dass das im Islam ja schon immer angelegt war und wir quasi alle zwangsmissionieren müssen. Das Schlimme ist, dass die Menschen, die dazwischen sind und auch mal die Grautöne sehen wollen, es ist eben nicht nur alles schwarz und weiß, dass die scheinbar oder vielleicht auch bewusst nicht gehört werden wollen. Also Menschen wie ich, denen wird häufig gesagt, ja, das ist ja so ein bisschen Islam-Light und du bist ja dann sehr beliebig. Ich empfinde mich überhaupt nicht als beliebig. Ich versuche mich ja bewusst auch mit solchen Koranpassagen zu beschäftigen. Ich finde es eher beliebig, wenn man sagt, wir nehmen nur diese Verse und alle anderen blenden wir aus. Das ist eher beliebig, ja. Also Menschen zu töten, unschuldige Menschen, auch noch zu töten, zu sagen, also das steht im Koran. Also wenn das nicht beliebig ist, dann wüsste ich nicht, was sonst beliebig ist.
Seit 2003 geben Sie in Dienstlagen islamischen Religionsunterricht, was als Modellprojekt begann und damals Islamkunde hieß. Inzwischen ist es aber ein fester Bestandteil des Lehrplans in Nordrhein-Westfalen geworden, als islamischer Religionsunterricht. Wie vermitteln Sie das Thema islamistischer Terror Ihren Schülerinnen und Schülern?
Also Thema in der Schule, im Curriculum ist es in der Klasse 9 oder 10. Dort müssen wir uns ohnehin mit Krieg und Frieden auseinandersetzen. Das heißt, der Dschihad-Begriff wird von mir thematisiert ganz stark. Wie stellten sich damals klassische Theologen den Dschihad eigentlich vor? Welche Konzepte des Dschihads gibt es denn? Kleiner Dschihad, großer Dschihad beispielsweise, das wird thematisiert, dass der große und damit wichtigere Dschihad im Grunde genommen der Kampf gegen den inneren Schweinehund ist, das tagtägliche Ringen darum, ein besserer Mensch zu werden, dass das im Grunde genommen der Hauptauftrag ist und der kleine Dschihad eigentlich ein Verteidigungskampf sein darf und nur der und nicht unbedingt Muslime von sich aus die Aggressoren sind, eigentlich, ja. Das versuche ich zu thematisieren, aber ich versuche den Friedensbegriff im Islam zu thematisieren. Ich versuche darüber zu sprechen, wer ist gläubig und wer ist ungläubig? Wie wird das im Koran eigentlich thematisiert? Wer ist der sogenannte Kafir, der aus meiner Sicht fälschlicherweise mit ungläubig übersetzt wird? Kafir heißt eigentlich nicht der Ungläubige. Kafir stammt vom Verb kafara ab und kafara heißt eigentlich die Wahrheit verdecken. Also jemand, der Kafir ist, ist derjenige, der die Wahrheit bewusst verdeckt. Der also weiß, wie die Wahrheit lautet, aber sie trotzdem missachtet. Das dann aber mit ungläubig zu übersetzen, ist eigentlich ein Fehler.
Sondern man kann es nicht glauben.
Ja, genau. Oder man kann, genau, sie wollen es nicht glauben. Die kann man vielleicht als Ignoranten eher übersetzen. Das ist natürlich immer schwierig, dann sowas vernünftig zu übersetzen. Aber ungläubig ist das falsche Wort. Also auch damit versuche ich mich ganz bewusst in der Schule oder auch an der Hochschule eher häufig damit auseinanderzusetzen und versuchen zu verdeutlichen, dass das nicht alles so klar ist, wie es einem vorgegeben wird, sondern dass auch im Laufe der islamischen Geschichte vieles als Norm gesetzt worden ist, durch die Theologie, was aber durchaus hinterfragt werden darf und auch soll.
Der deutsche Verfassungsschutz geht davon aus, dass sich inzwischen mehr als 700 Menschen von Deutschland aufgemacht haben nach Syrien und in den Irak, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen, darunter auch 5 ihrer ehemaligen Schüler. Und das hat sie auch dazu veranlasst, das Buch zu schreiben, Zum Töten bereit. Sie sind in den Dschihad gezogen. Wie wurden Sie geködert?
Ja, es gab eine Person, ein Verführer, möchte ich mal sagen. Also diese Person lebte auch in dem gleichen Stadtteil, hatte einen relativ guten Zugang zu jungen Menschen dort. Und diese Person scharte erst einmal eine Horde von jungen Männern um sich, denen es erstmal ganz lapidar darum ging, eine Art Islamunterricht, Islamgespräch zu führen. Das brachte niemanden damals zur Aufruhr. Niemand hat das wirklich groß hinterfragt, weil es nicht besorgniserregend war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und erst später erfuhren wir, dass das vermutlich die Mittlerperson war. Das war die Person, die quasi den Einstieg in den Salafismus bereitete, in diese Szene. Und junge Menschen sich dann nach und nach immer mehr radikalisieren. Entweder durch diese oder auch durch eine andere Person, die dann andere Kreise wieder erschlossen. Man nimmt ja dann auch nicht jeden, ja, man nimmt ja nur diejenigen, die besonders empfänglich sind, die sich besonders verloren fühlen, die am wenigsten Halt scheinbar haben. Starke Persönlichkeiten sind für Menschenfänger in der Regel ja nichts, sondern man sucht sich ja die Labilen. Und dann haben sie sich tatsächlich radikalisieren lassen. Ja, sie besuchten Kreise oder saßen in Kreisen wohl, die massiv dafür geworben haben, nach Syrien zu gehen, zu kämpfen, den Islam zu verteidigen, den Brüdern und Schwestern dort zu helfen und das Leben in Syrien sei schön und man hätte dort so wunderbare Sachen zu erwarten. Man könnte dort in Frieden mit seinen Familien endlich einen islamischen Staat zu haben, wo nach islamischen Regeln alles gehandhabt wird. Ja, da scheint für einige Jugendliche dann vielleicht doch verführerisch gewesen zu sein. Ich glaube, die Vorstellung auf Anhieb hat sie wahrscheinlich nicht überzeugt. Ne, sondern in der Regel sind es andere soziale Faktoren, die einen locken. Zusammenhalt, endlich gehöre ich zu einer Gruppe, mein Selbstwertgefühl wird endlich aufgewertet. Hier finde ich endlich den Halt und die Orientierung, die ich die ganze Zeit im Leben suchte. Hier gibt es endlich klare Regeln, die sagen mir, was ich zu tun habe und dann bin ich ein guter Mensch. Viele junge Menschen suchen genau nach solchen Dingen. Und das Schlimme ist, dass es vielen Salafisten gelingt, sie zu ködern, eben mit solchen Angeboten.
Haben Sie Ihre 5 ehemaligen Schüler als so labil irgendwie vorher gesehen?
Ja.
Oder?
Ja, nicht nur die 5. Das ist eine ganze Generation, würde ich sagen. Also ich unterrichte ja seit 12 Jahren in Dienstlagen. Und das ist übrigens kein Phänomen, was es nur in Dienstlagen gibt. Ja, also gucken Sie sich das gesamte Ruhrgebiet, auch andere Gebiete in Deutschland an, in denen eben sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Das ist eine Generation, das fiel mir schon vor 12 Jahren auf, die sich weder als Deutsche versteht, also als Teil dieser Gesellschaft, in der sie hier in der 3. Generation als Deutsche geboren wurden, sich aber auch nicht mehr als Teil der Herkunftskultur der Großeltern oder Urgroßeltern zum Teil mehr sieht oder auch gesehen wird. Ja? Das heißt, in Deutschland sagen mir die Schüler, hier sind wir keine Deutschen, wir werden partout nicht als Deutsche gesehen und verstanden und auch akzeptiert. Und in der Türkei sind wir aber die Deutschen. Also hier sind wir die Türken, dort sind wir die Deutschen. Und dann ist es natürlich schwierig, gerade in der Pubertät. Ja, was sind sie denn dann? Man sucht ja nach Antworten, man will ja irgendwas sein. Da wird mir häufig gesagt, ja, da sind wir Muslime. Das ist mir ganz früh schon aufgefallen. Und das fand ich deshalb merkwürdig, weil wenn ich dann gefragt habe, ach so, ihr seid Muslime, was macht denn euren Islam aus? Keine Antwort.
Dann kam nicht viel.
Es kamen nur Verbote und Gebote. Das Aufzählen und Runterrattern von Geboten und Verboten, das war dann der Islam für sie. Und das brachte mich ganz stark in Stutzen und dachte, das ist irgendwie eine verlorene Generation. Das habe ich auch in einem meiner Bücher, ich glaube in Muslimisch-Weiblich-Deutsch sogar veröffentlicht, dass es große soziale und emotionale Defizite und Integrationsschwierigkeiten gibt. Dass das auf Dauer, irgendwann passiert was. Mir war damals nicht klar, dass es Salafisten sein würden. Ich bin keine Prophetin, ich kann das nicht prognostizieren. Ich wusste aber, dass das auf Dauer so nicht funktionieren kann, wenn wir eine Generation von jungen Menschen haben, die sagt, wir fühlen uns nicht als Teil dieser Gesellschaft. Wir sind es de facto nicht. Und wir finden aber trotzdem keinen anderen Bezug, dass das irgendwann knallen wird, dass es irgendwann ausbrechen wird aus ihnen. Und dieser Ausbruch, und ich glaube auch diese Rebellion, die findet gerade in Form des Salafismus statt. Wir sagen ja nicht umsonst, der Salafismus ist eine Jugendprotestbewegung. Es ist eine wunderbare Plattform, gegen das Elternhaus zu rebellieren, gegen die sie vermeintlich ausgrenzende Mehrheitsgesellschaft. Ja, man kann mit dem Salafismus ganz wunderbar rebellieren im Moment.
Also ein kollektives Versagen. Ein Versagen des ja. Elternhauses, ein Versagen ja. der Gesellschaft,
ich würde
die
sagen,
sie nicht
ja.
auffängt.
Ich würde sagen, ja, in erster Linie haben die Elternhäuser versagt, in gewisser Hinsicht bestimmte Werte, bestimmte Orientierung zu vermitteln. Das ist zwar leicht gesagt von mir, das ist mir bewusst, dass es nicht so einfach ist. Vielleicht auch die Verbindung zum Kind, was ja meist dann in dem Alter schon gar kein Kind mehr ist, aufrechtzuerhalten. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber trotzdem stehen Eltern und Familien da auch in der Verantwortung. Aber unsere Freunde und Bekannte haben auch versagt. Unsere Gesellschaft, öffentliche Träger, Bildungsträger haben auch versagt. Wir haben das alle nicht richtig gesehen. Ich habe es gesehen, nur ich meine, es ist auch sehr schwierig, wenn sie sowas feststellen, diesen Missstand, das war mir damals eben klar, und hoffen, was brauchen wir da eigentlich? Inzwischen weiß ich, was wir brauchen. Wir brauchen Konzepte, die ein muslimisches Deutschsein und ein deutsches Muslimsein ja, aufarbeiten, vermitteln. Wir müssen Konzepte ausarbeiten, die gibt es ja noch nicht mal richtig, um die dann eben zu vermitteln. Und das muss primär auch Aufgabe der Schule sein, es muss primär Aufgabe der Moscheegemeinden sein, es muss Aufgabe von muslimischen Elternhäusern sein, es muss aber auch Aufgabe in deutschen christlichen Elternhäusern sein, den Kindern zu verstehen zu geben, es gibt in diesem Land auch muslimische Deutsche, jüdische Deutsche, christliche und atheistische Deutsche, was eigentlich klar ist, ja, aber trotzdem wird das zu wenig vermittelt. Es muss also alle, diese Vermittlung muss alle betreffen und auch alle erreichen.
Und trotzdem fällt es schwer, wirklich letztendlich zu verstehen, dass Jugendliche in den Dschihad ziehen. Was sie so faszinierend daran finden, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. 110 seien, so der Verfassungsschutz, bereits gestorben, 110 Deutsche. Dass sie bereit sind zu töten und vielleicht selbst zu sterben.
Yes, ich glaube, es steckt vielleicht auch ein Stück weit eine Todessehnsucht dahinter, ganz sicher. Die wird ihnen aber auch suggeriert. Es ist so, dass Salafisten bei der Verführung ja ein Stück weit recht haben. Die sagen, ihr seid in dieser Gesellschaft nichts wert. Ihr werdet ja nicht angenommen, so wie ihr seid. Das stimmt. Es stimmt in großen Teilen leider. Und die sagen einem, wenn du hier nichts wert bist und wenn dein Leben hier keinen Sinn hat, weil du nicht die gleichen Chancen hast. Du hast nicht den gleichen Bildungszugang, du hast nicht den gleichen Jobzugang, du hast nicht die gleichen Ausbildungschancen. All das bleibt dir verwehrt. Du bist quasi Mensch zweiter Klasse, weil du Muslim bist und weil du dummerweise einen türkischen oder einen arabischen Migrationshintergrund hast. Also es sind alles Dinge, für die man eigentlich so nichts kann und die man nicht so schnell verändern kann. Das muss man ja auch mal sagen. Dann ist es natürlich einfach zu sagen, aber in Syrien hast du einen Sinn im Leben. Da hast du endlich was Sinnstiftendes und was Sinngebendes, was du hier nicht hast, weil hier hat dein Leben überhaupt keinen Sinn. Also es gibt auch eine Todessehnsucht, aber es wird einem plötzlich als sinnvoll verkauft, dorthin zu gehen. Man hilft, das ist eine schöne, große, eingeschworene Gemeinde von Muslimen. Und es ist auch schwierig für uns normal denkende Menschen, das nachzuvollziehen, warum junge Menschen nicht so sehr an ihrem Leben hängen. Eigentlich lebt doch jeder gerne irgendwie. Aber das erscheint uns dann ganz fremd, dass Teile unserer Jugend das irgendwie nicht mehr so sieht. Andererseits, ich kann genauso wenig nachvollziehen, warum jemand rechtsradikal wird. Und ich glaube auch, dass wenn ich Rechtsradikalen die Möglichkeit geben würde zu Gewaltexzessen, ich will nicht völlig außer Acht lassen und ich will nicht völlig ignorieren, dass es nicht auch Gruppen innerhalb von Rechtsradikalen gibt, die genau zu der gleichen Gewaltbereitschaft neigen würden und genau die gleichen Gewalttaten ausüben würden, genau die gleichen Foltermethoden ausüben würden wie der IS. Ich glaube nicht, dass die besser sind. Ich glaube, dass diese Gewaltbereitschaft latent bei vielen dieser Extremisten, und das sind alles Extremisten, eben vorhanden ist.
Ganz mir unverständlich ist, dass Mädchen sich dafür interessieren, dass sie sich anstecken lassen von dieser Idee und doch ein Leben voller Unterdrückung und auch Gewalt unter Umständen fürchten müssen.
Ja, das ist auch da tatsächlich noch schwieriger, das nachzuvollziehen. Aus Sicht einiger Mädchen ist es so, dass sie glauben, sie würden in Syrien ein gerechteres Leben führen können als hier. Es sei gerechter. A, suchen sie natürlich auch die Rebellion gegen das Elternhaus. Wir alle irgendwie rebellieren übrigens in der Pubertät. Nur diese Form der Rebellion ist natürlich schon sehr besonders. Aber man weiß auch, dass muslimische Eltern nicht viel Schlimmeres passieren kann, als dass die Kinder zu Salafisten werden übrigens. Das heißt, den Kindern ist durchaus bewusst, wenn ich morgen hier voll verschleiert nach Hause komme, laufen meine Eltern amok. Da steckt also auch dieses Kalkül dahinter, ich will gegen das Elternhaus rebellieren, aber auch gegen die Vorstellung im Elternhaus, denn häufig erleben Mädchen in diesen ganz traditionellen Familien, nicht unbedingt muslimischen Familien, aber in traditionellen Familienverhältnissen, dass die Brüder mehr dürfen als sie. Oder dass sie irgendwie benachteiligt werden, dass sie andere Pflichten haben zu Hause als ihre Brüder. Und dann sagen die, naja, wenn ich nach Syrien gehe, gelten die gleichen strengen Regeln für Mann und Frau. Und deshalb ist es für mich unterm Strich ja doch gerechter. Was für uns aus unserer Sicht natürlich total schwierig ist nachzuvollziehen, wenn man sich freiwillig in solche Regime sozusagen einfinden will. Aber aus ihrer Sicht erscheint das irgendwie gerechter und schöner. Man sitzt dann zusammen und ich muss doch nicht anstrengende Bewerbungen schreiben. Ich muss mich nicht bemühen, einen vernünftigen Schulabschluss machen. Ich muss nicht ständig Bewerbungsgespräche führen, bei denen ich sowieso weiß, dass ich nicht genommen werde, weil ich eben Muslimin und Frau und keine Ahnung, Kopftuchträgerin bin. Sondern in Syrien läuft das alles. Da werde ich gerade aufgrund dieser Identitätsmerkmale Muslimin sein, Migrationshintergrund vielleicht haben, die Kultur kennen, ja eher bevorzugt. Ich gehöre ja jetzt zu dem elitären Kreis. Das ist für viele irgendwie eine ganz, auch für viele andere Menschen übrigens, häufig ja eine ganz verführerische Sicht. Ja, ich gehöre endlich zu einem elitären Kreis, als sei das was Besonderes. Aber das glauben sie, sie sind damit was Besonderes.
4 ihrer ehemaligen Schüler sind zurückgekommen. Haben Sie schon Kontakt haben können zu ihnen?
Ich habe versucht, vor allem mit dem Ältesten zu sprechen. Ja, das gelang mir dann auch. Den Schüler hatte ich lange Zeit unterrichtet und es war ein sehr guter Schüler. Der wollte mich erst nicht treffen. Das fiel ihm auch sehr schwer, mir in die Augen zu gucken. Das ist natürlich auch sehr unangenehm, ja, der syrischstämmigen islamischen Religionslehrern dann zu erklären, warum man nach Syrien gegangen ist, ist natürlich echt unangenehm und auch schwierig, aber er tat es trotzdem und ich bin auch ganz froh drum, dass er es gemacht hat. Er sagte, dass er damals gedacht hat, das wäre das Richtige, den Menschen vor Ort zu helfen, den Islam zu verteidigen. Naja klar, Teil dieser Gehirnwäsche war ja eben, den Islam zu verteidigen, den Brüdern und Schwestern vor Ort zu helfen, den armen, armen Menschen, die vor Assad fliehen müssen. Gar keine Frage, Assad ist ein schlechter und ein Diktator und Massenmörder, gar keine Frage, aber die haben das geglaubt. Die haben das geglaubt, also diese Indoktrination lief ziemlich erfolgreich. Als ich ihn dann wie der Traf sagte, ich habe damals eben gedacht, das war richtig, heute weiß ich, dass es falsch ist. Dass wir die nicht aus der Verantwortung entziehen, aber es ist zumindest trotzdem ein Schritt hin, das positiv aufzuarbeiten und die Verantwortung auch ein Stück weit zu übernehmen für das, was er getan hat. Ich fragte ihn dann, wie kommt es denn, dass du dann doch nochmal mit mir geredet hast? War ja nicht selbstverständlich. Er sagte, ja, also sie haben mich ja dann doch 3 Jahre unterrichtet und ich dachte, ich wäre ihnen das schuldig.
Toll.
Ja, und dann dachte ich auch, ach, vielleicht ist ja dann doch irgendwas hängen geblieben aus diesem Unterricht oder aus der Beziehung zu diesen Schülern, dass sie dann denken, die sind mir das dann doch irgendwie schuldig. Ich denke, für mich ist es positiv, wenigstens die Bestätigung zu haben, dass sie sich irgendwie verantwortlich gefühlt haben, mit mir zu reden. Das ist gut. Und heute wäre ich auch sensibler, klar. Da ist man auch ohnehin persönlich sehr viel sensibler, wenn Schüler plötzlich irgendwie sagen, ja, Syrien oder Dschihad, da hört man ja dann nochmal genauer hin.
Das heißt, Sie haben Ihren Unterricht oder Ihre Aufmerksamkeit auch verändert?
Ja, klar, ich bin auch sensibler geworden, natürlich. Wenn heute jemand sagt, ich wurde von einem Salafisten in der Innenstadt angesprochen, dann denke ich mir nicht, ja, und bist weitergegangen oder interessiert mich nicht, sondern da frage ich schon genau nach, was wollt der von dir und worüber habt ihr so geredet und wie seid ihr verblieben und hat er dir eine Nummer gegeben, wer war das denn überhaupt? Doch, doch, da höre ich schon sehr viel genauer hin, ich frage auch nochmal genauer nach, ja.
Das heißt, es hat Sie schon auch betroffen, das 5 ehemaligen Schüler?
Das ist für mich persönlich, also anfangs habe ich gedacht, das ist eine persönliche Niederlage. Was natürlich Schwachsinn ist. Ich habe die Schüler ja nicht mehr unterrichtet, sondern alles ehemalige Schüler. Und was soll ich auch mit 2 Stunden Religionsunterricht ausrichten? Das ist natürlich Quatsch. Aber trotzdem, dadurch, dass meine Eltern Syrer sind, ich jedes Jahr Syrien bereiste, so ohnehin schon, ich war eh schon betroffen durch die Familie, stark betroffen. Dann dabei zuzusehen, dass 5 meiner ehemaligen in das Land meiner Eltern reisen, das ist für mich wie in einer Hollywood-Inszenierung, wirklich. Ich habe gedacht, das ist eigentlich der Super-GAU für mich. Und jetzt musst du nicht nur erklären ständig, was der Islam eigentlich soll. Du musst jetzt auch noch erklären, warum in Syrien gekämpft wird. Und jetzt musst du auch noch erklären, warum 5 deiner Schüler nach Syrien gegangen sind, wie die sich haben radikalisieren lassen. So viele Zufälle kann es doch gar nicht geben. Deshalb steht übrigens im Buch vorne drin, es gibt keine Zufälle.
Die Rückkehrer stehen natürlich unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.
Klar.
Wie kann es gelingen, sie wieder zu integrieren?
Ich glaube, es gelingt ganz gut. Es sind 4 von 5 zurückgekommen. In den 4 ist es so, sie befanden sich, glaube ich, nur eine Woche, maximal 10 Tage in Syrien. Also nicht genügend Zeit, um eine paramilitärische Ausbildung genossen zu haben oder durchlaufen zu haben.
Also Sie haben schnell gemerkt, dass
genau, es dort ganz schnell. Läuft es gab sofort falsch. Kontakt wieder nach Hause. Mama, Papa, wir wollen zurück. Gott sei Dank. Das heißt, die hatten keine Zeit, auch an Kampfeshandlungen teilzunehmen. Es wurde auch keine Anklage gegen sie erhoben, weil es keine Beweise dafür gab, dass sie sich den islamistischen Gruppen angeschlossen haben und dort gekämpft haben. Aber natürlich stehen sie weiterhin unter Beobachtung. Der Deutsche Kinderschutzbund in Dienstlagen vor Ort kümmert sich um die Resozialisation und die Integration wieder, die Reintegration, wenn man so will. Und das gelingt, glaube ich, ganz gut. Einer hat in der Zwischenzeit geheiratet, die anderen sind wieder zurück in ihre Berufe und Ausbildungen. Ich glaube, die führen inzwischen ein relativ normales Leben. Und natürlich ist unser Sicherheitsapparat immer irgendwie da. Das ist, glaube ich, aber auch das Mindeste, das wissen die auch, dass das das Mindeste ist. Und vielleicht schützt es sie auch wirklich davor, das muss ich auch mal sagen, vielleicht schützt es sie auch davor, wieder in diese Strukturen zurückzufallen. Denn es ist ja wirklich ein klassisches Sektenverhalten. Ja. Das ist auch vergleichbar mit Aussteigern aus der Neonazi-Szene. Ich bin froh, dass der Verfassungsschutz da ein Auge drauf hat, denn das hindert diese jungen Menschen vermutlich daran, wieder Kontakt zu suchen.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen. Heute mit der Islamwissenschaftlerin, Lehrerin für islamischen Religionsunterricht und Autorin Lamia Kador. Sie sind, Frau Kador, gebürtige Westfälin und Tochter syrischer Eltern, Sie haben es schon gesagt. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie Familie noch in Syrien haben. Wie geht es ihr dort im Moment?
Naja, den Umständen entsprechend. Wir haben tatsächlich viele Verletzte immer wieder zu verzeichnen, aber auch Tote leider. Ganz persönlich betroffen bin ich deshalb, weil unser Vater ab und an in Syrien nach dem Rechten sah. Meine Eltern stammten aus der nördlichen Region Syriens, also von der türkisch-syrischen Grenze. Also auch am Grenzverlauf direkt. Und es galt bisher immer als rebellenkontrolliertes Gebiet, was relativ sicher war und wo man ab und an mal hinreisen konnte. Mein Vater tat das. Und Anfang dieses Jahres wurde er von einem amerikanischen Luftangriff schwer getroffen. Das bedeutete für ihn, dass ein Bein amputiert werden musste und das zweite ist zerschmettert worden.
Oh nein.
Also es gibt schönere Nachrichten als das, in der Tat. Also die Betroffenheit ist schon sehr stark. Also ist unmittelbar, wenn man so will. Ja, er liegt inzwischen in Deutschland. Gucken, dass wir ihn hier wieder auf die Beine kriegen, wortwörtlich. Ja, es ist schlimm. Es ist schon schlimm. Ich hätte nie daran gedacht. Ich meine, ich bin ja genauso wie viele andere Deutsche in diesem Land in eine Generation hineingeboren und groß geworden, in denen Krieg gar keine Rolle spielte, in denen man immer nur in Frieden leben durfte. Es wird mir erst jetzt bewusst, wie kostbar das eigentlich alles ist. Und dass Krieg plötzlich ganz schnell Thema in der Biografie eines Menschen sein kann. Hätten Sie mir mal vor 10 Jahren gesagt, dass der Großteil meiner Familie plötzlich Kriegsflüchtlinge oder den Krieg erleben müssen oder Kollateralschäden oder so darstellen. Ich gedacht, das verstehe ich nicht. Wie soll ich damit umgehen? Jetzt werde ich gezwungen, sozusagen damit umzugehen. Und ich versuche mich eben da auch ganz klar zu engagieren. Das ist mir natürlich ein Anliegen, logisch.
Wie ist Ihre Kindheit und Jugend verlaufen?
Ja, ich will nicht sagen unbeschwert, aber sie war größtenteils unbeschwert. Ich bin in einem ganz beschaulichen kleinen Städtchen in Ahlen-Westfalen geboren und aufgewachsen. Mir war sehr früh klar, dass ich irgendwie anders bin. Anders deshalb, weil ich nicht zu der großen Minderheit der türkischstämmigen Muslime im Land gehörte, sondern zu der Minderheit in der Minderheit, nämlich der syrischstämmigen Muslime im Land. Für meine Eltern war ich aber immer das syrische Kind oder die Ausländerin. Und für mein äußeres Umfeld, also sprich für die Mehrheitsgesellschaft, war ich dummerweise immer Türkin, weil man Syrer nicht kannte. Das ging wirklich so weit, dass ich irgendwann auch in den Türkischunterricht musste, weil man nicht verstanden hat, dass ich aus Syrien stamme. Oder meine Eltern jedenfalls aus Syrien stammen. War etwas kurios. Also es war immer schon so, dass man irgendwie anders war und ein Stück weit auch ein Exotendasein fristete. Es störte mich aber nicht sonderlich. Ich habe meine Integration, wenn man so will, die gab es für mich gar nicht. Ich habe mich nie ernsthaft damit befasst, ob ich jetzt richtig Deutsch spreche oder nicht. Das war klar, ich habe normal Deutsch gesprochen, jeder andere auch. Ich musste das nie erlernen, sondern habe es wie alle anderen Kinder im frühesten Kindesalter erlernt. Das war also für mich, ich hatte das nie bewusst im Kopf, ach, jetzt musst du dich aber anstrengen oder. Nee, ich habe sehr viel Sport getrieben. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, die zu wenig beachtet wird, Integration durch Sport. Das sagt man zwar immer so, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das war bei mir mit ausschlaggebend dafür, dass es so gut gelaufen ist übrigens. Ich habe sehr viel Sport getrieben, gerade Sportvereine. Was kann einem Besseres passieren, als mit anderen Menschen eben Sport zu machen und dadurch ein Stück weit Integration zu finden? Ich hatte aber auch sehr kompromissbereite Eltern. Ich habe 3 Geschwister, unser Elternhaus. Es war sehr konservativ, wie viele Syrer sehr konservativ sind, sehr fromme Muslime, aber eben auch sehr weltoffene. Das war sehr interessant bei ihnen. Streng muslimisch, aber trotzdem sehr offen und sehr bildungszugewandt, obwohl sie selbst überhaupt keinen Abschluss wirklich haben, kaum schulische Erfahrung haben. Und trotzdem dafür gesorgt haben übrigens, dass alle 4 Kinder Akademiker geworden sind. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, wie ich finde. Und später in der Pubertät, naja, da macht man sich ja dann Gedanken. Bist du jetzt die Ausländerin, bist du Muslimin, bist du Türkin, bist du Syrerin? Du bist irgendwie gar nichts von all dem, außer eben Muslimin. Und eigentlich bist du ja Deutsche, du bist doch... Ich bin genauso deutsch, wie ich arabisch bin. Ich bin genauso arabisch, wie ich deutsch bin. Und ich bin genauso muslimisch, wie ich eben das andere bin. Und das hat mich immer schon ein bisschen amüsiert, wenn Leute mich fragten, ja, bist du jetzt Syrerin oder bist du Deutsche? In Syrien fragte man mich nämlich auch immer, wo ist es denn schöner, in Syrien oder in Deutschland? Und ich fand das immer komisch, dass ich mich entscheiden muss. Ich wollte mich nie entscheiden. Für mich war alles irgendwie, gehörte zusammen. Das war keine Frage, entweder oder. Für mich stellte sich die Frage nie, aber dummerweise für mein gesamtes Umfeld. Und durch das Studium der Islamwissenschaft, klar, da gab es dann natürlich einen Schwerpunkt, jetzt erst recht sich mit dem Islam zu beschäftigen. Aber es war auch nur eine reine Bauch- und Sympathieentscheidung. Das glaubt mir heute keiner, aber es ist wirklich so. Ich war nie besonders fromm, war normal fromm. Vielleicht auch zum Leidwesen meiner Eltern, die hätten gerne gesehen, dass wir vielleicht alle noch ein bisschen frömmer geraten wären.
Die haben sich doch dann bestimmt gefreut, als sie Islamwissenschaften studiert haben.
Nein. Der Bruder studierte schon BWL, die Schwester Jura. Und dann dachte man, ja, jetzt kommt was Naturwissenschaftliches, ganz ordentlich und so. Und als ich dann sagte, ja, es wird islamisch und arabistik, da sagte meine Mutter völlig entgeistert, wieso, du bist doch schon Muslimin. Die haben also nicht verstanden, was dieses blöde Studium sollte. Weil man hatte auch da das Vorurteil, man kann in Deutschland doch nicht den Islam studieren. Sowas kann man doch nur in arabischen Ländern. Auch da wiederum ein Stück weit gegen das Elternhaus anzugehen und zu erklären, man kann das sehr wohl hier lernen. Dass meine Professoren wahrscheinlich besser Arabisch können als meine Eltern, aber gut.
Sie haben sich ja mehrfach gegen Ihre Eltern ein bisschen aufgelehnt. Sie haben mal im Interview gesagt, Ihre Eltern hätten Ihnen und Ihrer Schwester geraten, doch ein Kopftuch anzuziehen, was Sie ja nicht tun.
Nee, eine meiner Schwestern, ich habe 2 Schwestern und einen Bruder, der älteren Schwester wurde mal angeraten oder anempfohlen, ein Kopftuch zu tragen. Sie sagte, nein, danke, möchte ich nicht. Bei mir hat man es eigentlich mehr oder weniger schon gar nicht mehr gemacht und die Jüngste hat davon gar nichts mehr mitbekommen. Also es war dann auch gar nicht mehr Thema, nachdem meine Schwester gesagt hat, nee, will ich nicht. Und meine Eltern auch sahen, dass es vermutlich für die weitere schulische und für die andere Bildungslaufbahn vielleicht doch eher im Weg stehen könnte, war das vom Tisch. Das meinte ich. Meine Eltern sind wirklich sehr Mama trägt ein Kopftuch. Die waren auch schon im Mekka und so. Also das ist schon alles ordentlich fromm. Aber offen, dass eben das Offene, dass man niemanden dazu zwingt. Das war also auch immer klar. Wir zwingen unsere Kinder jetzt nicht, super eifrig und super religiös zu sein. Wir versuchen ihnen das liebevoll, so gut wie es geht, zu vermitteln. Und wenn sie nicht wollen, ja, dann können wir nichts tun. Das funktionierte eigentlich ganz gut, bis heute noch. Heute haben sie aufgegeben, uns irgendwie religiös belehren zu wollen, aber Ja, ich glaube, sie haben alles richtig gemacht im Nachhinein, auch wenn es in der damaligen Zeit etwas schwierig war, auch Freunden und Kumpels und Freundinnen zu erklären, ich trinke keinen Alkohol und ich esse kein Schweinefleisch und ich habe halt etwas strengere Eltern als ihr vermutlich zu Hause. Und trotzdem ging es ganz gut. Sie waren also immer auch kompromissbereit.
Gehen Sie häufig in die Moschee?
Jein. Also häufig ist ja ein relativer Begriff. Ja. Ich habe kaum die Zeit, in die Moschee zu gehen. Aber ich muss es ja auch nicht, um mein Gebet zu verrichten. Das muss man ja dazu sagen. Ich darf es ja auch zu Hause beten, was ich auch tue. Aber ich habe schon häufig eine Sehnsucht danach, das zu tun. Nach spiritueller Begegnung oder auch nach einem spirituellen Ort der Begegnung. Das war ja nicht zuletzt auch der Grund, diesen liberal-islamischen Bund zu gründen und Gemeinden zu gründen, wo wir eben Spiritualität und auch Gebet gemeinsam ausüben können. Dann auch in der Form, die mir zusagt. Ich hatte nämlich schon früh ein Problem damit, wenn die Predigt auf Türkisch gehalten worden ist, die ich ja dann nur schlecht verstand, beispielsweise. Oder ich habe wenig Sinn darin gesehen, Männer und Frauen voneinander zu trennen. Immer wieder zu sagen, ja, Frauen würden vom Gebet ablenken und dass es dann bei bestimmten Posen und, ne, und Haltung, Körperhaltung schwierig wird mit dem Gebet. Ja, aber trotzdem leuchtete mir das nicht so richtig ein. Meine Wunschvorstellung war immer, nee, das muss geschlechtergemischt sein und da sollen auch Kinder dabei sein, nur friedlich und liebevoll und harmonisch alles laufen. Und dann habe ich es ja dann selber in die Tat umgesetzt mit. Und ich bin also oft in der muslimischen Gemeinde Rheinland. Ich würde sagen, das ist so quasi meine Heimatgemeinde in Köln. Da fahre ich so gut wie es geht hin, aber meine Zeit ist halt leider auch begrenzt. Ich bin öfter mal in der Synagoge, weil mich das persönlich sehr interessiert, aber auch, weil ich Führung dorthin anbiete. Immer wieder auch mit meinen Unikursen, aber auch mit meinen Schulklassen dahin fahre. Wir fahren auch in die Moschee, übrigens auch in die Kirche. Also ich bin gerne in solchen Orten. Aber privat schaffe ich es kaum. Kaum.
Sie haben, Frau Kottor, schon viele Preise bekommen für Ihr Engagement. Unter anderem die Integrationsmedaille der Bundesregierung. Und Sie wurden in Madrid 2010 zu einer der einflussreichsten muslimischen Frauen Europas gewählt. Was bedeutet Ihnen eine solche Auszeichnung?
Also es ist natürlich eine Anerkennung für meine Arbeit. Das ist sie in erster Linie und die nehme ich auch dankend an. Gar keine Frage. Das ist schön. Wenn einem das anerkannt wird. Und das ist tatsächlich auch echt viel Arbeit für mich. Und das ist vor allen Dingen ehrenamtliche Arbeit für mich. Andererseits, man sollte das nicht zu hoch hängen. Also eine Integrationsmedaille zu bekommen, das klingt immer so, als soll man jetzt der Vorzeigemigrant, die Vorzeigemuslim, die Vorzeige, was eigentlich genau? Genauso wie zu den 10 einflussreichsten muslimischen Frauen in Europa zu gehören. Das ist schon viele Wittern dahinter irgendwelche Verschwörungstheorien. Und die bediene ich nun mal wirklich nicht. Es gibt keine Verschwörung hinter meiner Person. Ich bin weder israelische, noch deutsche, noch syrische Geheimdienstmitarbeiterin oder gar amerikanische, die irgendwo Gelder herbezieht und deshalb diesen liberalen Islam propagiert. Das mache ich tatsächlich alles aus eigenem Antrieb. Deshalb ist es natürlich schön, dann aufgrund dessen diese Auszeichnung zu bekommen. Ich setze mich auch wirklich, das ist mir wirklich ein persönliches Anliegen, hier ein Stück weit vielleicht auch meinen eigenen Beitrag leisten zu können, wie es besser laufen kann.
Deshalb haben Sie auch vor wenigen Monaten das Muslimische Forum Deutschland gegründet, zusammen mit Anhängern verschiedener religiöser Ausrichtungen, weil Sie die Mehrheit der Muslime, die humanistisch orientierten Muslime, bisher unterrepräsentiert sehen, obwohl es ja schon einige muslimische Verbände in Deutschland gibt. Warum ist das Ihrer Meinung nach so, dass immer noch große Teile der Muslime in Deutschland unterrepräsentiert sind, trotz der vielen Verbände?
Ich glaube, man ist immer unterrepräsentiert, zumal der Islam ja eben keine Repräsentanz kennt. Daraus resultiert ja schon, dass wir darauf angewiesen sind, eben ganz unterschiedliche Repräsentanzen oder zumindest Plattformen zu gründen. Und die Vereine leisten eine ganz wichtige Arbeit, egal ob sie konservativ, liberal oder wie auch immer geprägt sind. Ja, die leisten natürlich auch wichtige Integrationsarbeit in diesem Land. Sie bieten sich auch als Ansprechpartner an. Aber ich glaube, das reicht eben nicht, sondern es reicht nie. Ich denke, je mehr wir davon haben, desto besser ist das. A, Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt, und B, glaube ich auch, dass es wichtig ist, auch mal liberaleren, humanistischeren Stimmen auch nochmal Gehör zu verleihen. Wobei ich nicht sagen will, dass nicht die anderen auch Humanisten sind, ja. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden, aber ich glaube, es ist eben gut, wenn Muslime noch eine zusätzliche Plattform bekommen und auch die Öffentlichkeit noch eine weitere Plattform bekommt, mit Muslimen ins Gespräch zu kommen, über unser Zusammenleben, über unseren Glauben, über all das, was uns eben beschäftigt. Das ist doch nur vom Vorteil. Deshalb sehe ich das überhaupt nicht als Konkurrenzveranstaltung, wie das so gerne gesehen wird seitens der Verbände, sondern ich glaube, es ist einfach nur eine Erweiterung, eine weitere Möglichkeit, die ja niemanden ausschließen will, ganz im Gegenteil.
Wobei Sie auch schon mal gesagt haben, dass einige andere Verbände sehr nah eben immer noch an den Herkunftsländern hängen und von daher noch eine sehr große Verbindung besteht.
Genau. Vielleicht muss ich aber noch mal sagen, das Muslimische Forum Deutschland ist eine Plattform, um sich als Ansprechpartner ein Stück weit auch für die Politik anzubieten. Es ist aber keine Gemeinde. Es geht nicht darum, Gemeinden zu gründen. Es ist kein Verein, der die Pflege von Religion sozusagen ausübt. Das ist was anderes. Ja? Deshalb unterscheide ich da nochmal. Auf der einen Seite das Muslimische Forum als Ansprechpartner für politische Belange, für gesellschaftspolitische Belange. Und das, was ich mit dem Liberal-Islamischen Bund mache. Das ist tatsächlich etwas, wo es darum geht, religiöses, spirituelles Leben zu leben, religiöses Leben auch auszudrücken, zu zeigen, was eben liberaler ist als die anderen. Deshalb sehe ich das überhaupt nicht in Konkurrenz, weder zu den anderen Verbänden, sondern immer nur als Erweiterung.
Wie müsste denn ein Islam made in Deutschland sein?
Ein Islam made in Deutschland müsste so sein, dass er zeitgemäß verstanden wird, dass er so verstanden wird, dass ich mit dem Gesetz und dem Recht, das hier angewendet wird, als Muslim gut leben kann. Der Islam hat dieses Potenzial, das hatte er schon immer, sonst wäre er übrigens gar keine Weltreligion, wenn er dieses Potenzial nicht hätte. Sonst hätte er sich nicht 1400 Jahre lang halten können. Wenn er dieses Potenzial nicht hat, ihn so anwenden zu können, dass er mit dieser Demokratie beispielsweise kompatibel ist. Das wäre für mich ich spreche ungern von deutscher Islam, ich spreche lieber von einem zeitgemäßen Islam. Denn deutscher Islam würde ja bedeuten, ich könnte ihn in Amerika nicht mehr leben. Ich könnte ihn in Kanada auch nicht mehr anwenden. Ein zeitgemäßer Islam bedeutet, ich könnte ihn schon überall anwenden, heute.
In Ihren Publikationen und Auftritten in der Öffentlichkeit wollen Sie ja zeigen, dass ein deutscher, Sie haben es ja gerade gesagt, oder moderner, liberaler Islam existiert, dass der Islam ja, Sie haben es ja gerade gesagt, mit Demokratie und Freiheit vollkommen kompatibel ist. Ist das ein ermüdender Kampf, den Sie da führen, auch gegen sehr stark Windmühlen?
Ja, ich glaube, die Augenringe erzählen davon, die ich habe, ja. Klar, es ist ermüdend, es ist auch in großen Strecken einfach vermutlich sogar aussichtslos. Aber andererseits, ich merke ja, dass ich Menschen erreiche damit, Muslime wie Nicht-Muslime erreiche. Ich glaube, dann lohnt es sich doch, vielleicht diesen Kampf zu kämpfen.
Sie müssen auch ganz schön einstecken zwischendurch. Es hagelt Kritik von verschiedenen Seiten, Sie haben es am Anfang schon mal angedeutet, von muslimischen Fundamentalisten, Salafisten, ebenso wie von deutschstämmigen Islamkritikern. Sie waren schon Shitstorms im Internet ausgesetzt. Wie gehen Sie damit um? Wie stecken Sie das weg?
Klar, ich habe mir inzwischen im Laufe der Zeit ein relativ dickes Fell angelegt. Es geht nicht anders, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann muss man das sowieso haben. Und am besten ist, man liest sich das auch gar nicht mehr durch, was man da alles bekommt. Ich tue es dummerweise immer noch, aber auch nicht mehr alles. Ich speichere das aber ab. Ich lösche diese E-Mails nicht oder diese Nachrichten. Manchmal muss ich auch Strafanzeige stellen, auch zum Staatsschutz rennen. Es geht manchmal nicht anders. Aber ich versuche im Großen und Ganzen, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und auf diejenigen, die gewillt sind, mit nach vorne zu gucken. Und mich nicht zu sehr von diesem Ding ständig runterziehen zu lassen. Weil dann brauche ich gar nicht mehr weitermachen. Wenn Angst mein Verhalten tatsächlich beeinträchtigen sollte, dann werde ich das nicht mehr machen. Also spätestens dann, wenn meine Kinder gefährdet sind oder meine Familie in irgendeiner Form ernsthaft gefährdet ist, müsste ich mir was überlegen. Um mich selbst mache ich mir kaum Sorgen, muss ich sagen. Also ich habe jetzt keine Angst, dass demnächst jemand vor der Haustür steht. Das nicht. Aber mir ist schon bewusst, dass es irgendwann vielleicht dazu kommen könnte, ja.
Wie können die Kräfte gestärkt werden, die ihren Dialog mitführen wollen?
Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann zum einen bedeuten, Mitglied im Liberal-Islamischen Bund zu werden, ganz banal ausgedrückt. Es kann aber auch bedeuten, sich von diesen Ideen, von diesen Gedanken ein Stück weit inspirieren zu lassen, diese Gedanken weiterzutragen. Diesen Gedanken vielleicht auch selber zu verinnerlichen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen, wie stelle ich mir das Zusammenleben denn vor? Was kann ich denn als Einzelner beitragen dazu, dass es irgendwie funktioniert? Habe ich eigentlich Muslime in meinem Freundeskreis? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Weil keine Muslime da sind? Oder weil ich vielleicht doch selber Vorurteile in mir habe, die das Zusammenleben ja doch noch vielleicht erschweren? Oder auch andersrum, auch an die Muslime gerichtet. Ja? Mein Appell geht ja nicht nur an Nicht-Muslime, auch an die Muslime gerichtet. Fühlt ihr euch denn deutsch? Und was macht ihr denn dafür, dass eure Kinder sich deutsch fühlen? Ich meine, ihr seid doch Teil dieser Gesellschaft. Wir müssen doch irgendwas tun. Das kann doch nicht sein, dass wir ständig sagen, nee, ich bin nicht deutsch, weil alle sagen, ich bin nicht deutsch. Ich habe inzwischen meinen Schülern, sage ich immer, das ist völlig egal, ob die euch sagen, ihr seid deutsch oder nicht. Ihr seid trotzdem deutsch. Und wenn euch jemand sagt, ihr seid nicht deutsch, dann könnt ihr den auslachen. Mir ist schon klar, dass das nicht so einfach ist. Aber eigentlich müsste man und könnte man sehr viel selbstbewusster auftreten. Nur weil mein Umfeld mir sagt, du bist nicht deutsch. Weil du schwarze Haare hast, weil du türkischen Migrationshintergrund hast, weil du, weiß ich nicht, Muslime bist, ja und? Und deshalb sage ich, okay, aus meiner Sicht sagt man dann nicht okay, sondern man sagt dann, sie sprechen aber auch gut Deutsch.
Wie ist Ihre Vision von Deutschland?
Ich würde mir wünschen, dass in 20, 30 Jahren ich nicht mehr erklären muss, dass der Islam keine gewaltverherrlichende Religion ist, ich nicht ständig dieses oder jenes erklären muss, sondern dass das irgendwann völlig normal wird. dass es tatsächlich so weit kommt, dass Deutsche Muslime sind und dass Muslime auch Deutsche sein können. Völlig normal ist.